möchte euch heute eine Geschichte von der Annette erzählen. Und die Annette, die geht in die Schule schon. Und in der Schule gibt's so eine Gruppe von 5 Kindern, sind 2 Mädchen und 3 Jungs. Und die sind eine Clique. Und die Annette, die möchte auch wirklich, wirklich gern zu diesem Freundeskreis dazugehören. Aber jetzt ist das Problem, dass die Freunde, die wollen von der Annette, dass sie eine Mutprobe besteht. Wisst ihr, was eine Mutprobe ist? Nee? Und zwar soll die Annette in ein Schreibwarengeschäft gehen und soll dort einen neongelben Filzstift klauen. Und jetzt stehen die Freunde vor dem Laden und ärgern die Annette so ein bisschen und sagen, ja, du musst jetzt da reingehen und du musst uns so einen neongelben Filzstift besorgen. Und dann sagt die Annette, ja, aber das Problem ist, ich glaube, ich habe gar nicht so viel Geld, dass ich mir diesen Filzstift kaufen kann. Aber ich kann gerne mal reingucken und ja, schau mal, ob ich ihn mitnehmen kann. Und dann fängt der eine Junge an zu lachen und sagt, du sollst doch nicht reingehen und den Stift kaufen. Du sollst einfach hingehen und sollst den Stift einfach mitnehmen, wenn niemand hinguckt. Und das kommt der Annette irgendwie ganz, ganz komisch vor. Und sie geht aber trotzdem in den Laden rein und guckt sich so ein bisschen um. Und tatsächlich, vorne ziemlich an der Kasse, sieht sie so einen kleinen Aufsteller und da sind diese neongelben Filzstifte drinnen. Und sie guckt sich so ein bisschen um, ob sie auch niemand sieht. Und da will sie gerade den Stift nehmen und dann tippt sie jemand an der Schulter an und sie erschrickt und legt sofort wieder diesen Filzstift zurück. Aber zum Glück ist es nur ihre große Schwester, die Nina. Und dann sagt die Nina, hallo Annette, und wie war es heute in der Schule? Und dann sagt die Annette, ja, war ganz gut. Ich bin jetzt mit meinen Freunden unterwegs und heute Abend sehen wir uns wieder. Und dann sagt die Nina zu ihr, aber irgendwie siehst du gar nicht so glücklich aus. Und dann sagt die Annette so, nee, passt schon, es ist schon alles okay. Und die Nina fragt, ist wirklich alles okay? Und dann fängt die Annette an zu erzählen, du Nina, ich muss dir was sagen. Ich möchte doch unbedingt zu dieser Bande dazugehören, aber die wollen, dass ich den gelben Filzstift klau, aber ich trau mich nicht so richtig. Und die sagen aber, das ist mutig, wenn ich das mache, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Und dann sagt die Nina, ja, da denkst du schon richtig, das ist überhaupt nicht mutig, einen Filzstift zu klauen. Viel besser wär's, wenn du den Filzstift kaufst und deinen Freunden sagst, dass man so einen Quatsch nicht macht, man klaut nicht. Und dann sagt sie, komm, wir machen das jetzt zusammen, ich kaufe dir diesen Filzstift und dann gehst du zu deinen Freunden und dann regelst du das. Und sie haben es wirklich so gemacht, die Nina hat ihr dann den Filzstift gekauft und die Annette, die läuft ganz langsam aus dem Laden raus und geht zu ihren Freunden hin. Und auf einmal hat sie allen Mut zusammengenommen und hat gesagt, hier habt ihr euren blöden Filzstift. Ich habe ihn aber nicht geklaut, ich habe ihn bezahlt. Und die Freunde, die lachen einfach nur und sagen, ja, wir haben aber gesagt, du sollst ihn einfach mitnehmen. So war das nicht abgemacht. Du kannst nicht zu unserer Bande dazugehören. Und dann sagt die Annette, das ist mir egal, ich möchte auch gar nicht zu eurer Bande dazugehören. Ihr wollt nämlich, dass ich für euch was klaue und das macht man nicht. Das hat nichts mit Mut zu tun, was ihr hier von mir wollt. Und dann dreht sie sich einfach um und geht. Und dann ruft das eine Mädchen aus dieser Bande, ruft dann, Annette, Annette, bleib doch mal stehen. Und sie bleibt stehen und auf einmal kommen alle zu ihr und sagen ihr, wie mutig sie ist. Und dass sie ganz gerne hätten, dass sie auch zu dieser Freundesbande dazugehört. Und das möchte ich euch mitgeben, dass ihr euch ruhig trauen könnt, zu sagen, wenn euch irgendwas nicht gefällt oder wenn andere von euch was wollen, dass ihr was macht, was ihr aber nicht für gut haltet. dann überlegt es euch lieber nochmal und oder redet mit Mama und Papa drüber, ob es wirklich Sinn macht, das zu machen, was andere von euch wollen. Und ja, dass ihr nicht einfach irgendwelchen Quatsch macht, nur um dazu zu gehören.
Passt sehr gut zu der Predigt. Es ist mir eine Freude, bei euch zu sein und Gottes lebendiges Wort mit euch teilen zu dürfen. Es ist jetzt schon über 10 Jahre her, dass ich mal bei euch war hier in Schweinfurt. Damals war ich noch kein Adventist. Und es ist das zweite Mal, dass ich jetzt heute hier bin. Das erste Mal vor über 10 Jahren war bei der Taufe von Arnold Homm. Und ich freue mich, dass seine Frau da ist, die Patricia, und dass ich bekannte Gesichter hier sehe aus meiner Gemeinde. Und ich habe die Angewohnheit, wenn ich das erste Mal in einer Gemeinde bin, und so auch heute zum Sabbatgottesdienst, dass ich die erste Predigt halte, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Es ist eine Predigt, in der es um ein Geschenk geht. Ein großes Geschenk, das mein Leben verändert hat. Ein Geschenk, das mein Herz mit Liebe erfüllt hat. Und das der Grund dafür war, dass ich vor jetzt bald 10 Jahren mein Leben in der Taufe Jesus übergeben habe. Es geht um das größte Geschenk aller Zeiten. Und wenn man Menschen fragen würde, was sie sich denn gerne schenken lassen würden, etwas Großes, dann würden die meisten Menschen sich wahrscheinlich ein neues Auto wünschen, ein schönes neues Haus oder ein Koffer voller Geld. Und diese Geschenke machen, wenn es gut geht, vielleicht ein paar Jahre glücklich. Im Vergleich zu dem größten Geschenk aller Zeiten sind all diese Geschenke aber nichts. Denn das größte Geschenk aller Zeiten macht in alle Ewigkeit glücklich, nicht nur ein paar Jahre. Und dieses Geschenk ist mehr wert als alles Silber und Gold dieser Erde. Mehr wert als alle Schätze des Universums. Und die wunderbare Nachricht ist, dass niemand, wirklich niemand, von diesem unendlich kostbaren Geschenk ausgeschlossen ist. Jeder einzelne Mensch, wirklich jeder, kann es haben. Und es gibt keinerlei Vorbedingungen, die man erst erfüllen muss, um es zu bekommen. Und man muss sich dieses Geschenk nicht erst verdienen. Es steht tatsächlich für alle, für jeden einzelnen Menschen, griffbereit zur Verfügung. Denn es ist ein Geschenk, gegeben aus bedingungsloser, unendlicher und reiner Liebe. Dieses Geschenk kommt natürlich von Gott, der Liebe in Person. Ich möchte beginnen mit meinem Lieblingsvers in der Bibel. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 16. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Und jetzt kommt dieser Teil des Verses, der mir ganz besonders gut gefällt. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Dieser wunderbare Gott hat uns Menschen aus unendlicher Liebe das größte Geschenk aller Zeiten gegeben. Und ich hoffe, dass ihr wisst, um welches Geschenk es sich handelt. Es handelt sich um seinen Sohn, um Jesus Christus. In dem wohl bekanntesten Bibelvers in Johannes 3, 16. Ich lade euch ein, diesen bekannten Bibelvers mal aufzuschlagen mit mir. Johannes 3, Vers 16. Wahrscheinlich für viele von euch hier der Lieblingsvers. Johannes 3, Kapitel 3, Vers 16. Dort heißt es in der Schlachterübersetzung: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. In diesem wunderschönen Vers sind mehrere Superlative enthalten. Es beginnt, jedenfalls in der Schlachtübersetzung, mit: Denn so sehr. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er konnte nicht mehr Liebe geben. Er konnte nicht mehr Liebe zeigen als diese Liebe. Und wem hat er sie gezeigt? Wen hat er geliebt? Die Welt. Nicht nur manche Menschen. Jeden einzelnen Menschen hat Gott geliebt und liebt ihn immer noch. Die ganze Welt. Damit jeder. Gott möchte nicht, dass nur ein paar Menschen gerettet werden. Gott möchte, dass jeder einzelne Mensch gerettet wird. Aus Liebe. Und dann ewiges Leben. Gott möchte nicht ein paar Jahre uns glücklich machen, sondern er möchte uns in Ewigkeit glücklich machen. Was für ein wunderschöner Text. Dieser Vers ist die größte Liebeserklärung, die überhaupt jemals an Menschen gegangen ist. Und diese größte Liebeserklärung aller Zeiten, sie gilt für jeden Einzelnen von uns. Sie gilt für dich und sie gilt für mich. In Römer 5, Vers 8 heißt es: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesus Christus starb nicht, damit Gott anfangen konnte, uns Menschen zu lieben, sondern Gott hat uns aus Liebe seinen Sohn gegeben. Er hat uns schon zuvor geliebt. Und ein Text, den ihr sicherlich alle kennt, der oft bei Taufen auch verwendet wird, in Jeremia 31, Vers 3: Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Schon von Mutterleibe an hat Gott uns gekannt und uns geliebt. Und er liebt sogar den größten Sünder auf Erden, der ihm den Rücken kehrt und nichts von ihm wissen möchte. Und der stärkste Beweis seiner Liebe ist, dass er das Liebste und Wertvollste gegeben hat, was er überhaupt geben konnte. Seinen geliebten Sohn. Und ich möchte eine Geschichte kurz mit euch nochmal in Erinnerung rufen, die wir heute auch in der Lektion hatten, oder die besonders nächste Woche in der Lektion kommt, nämlich Abraham und Isaak. Und diese Geschichte, die war so wichtig für mich, weil ich darin Gottes Liebe noch mehr erkannt habe. Abraham hat, wie wir es heute auch gehört haben, lange warten müssen, bis sein von Gott verheißener Sohn Isaak geboren wurde. Und bis dahin gab es mehrere Situationen, wo er Gott untreu gewesen ist. Er hatte starken Glauben bewiesen, wie wir auch gehört haben, aber es gab mehrere Situationen, wo er untreu war. Wie wir heute gehört haben, zum Beispiel, dass er mit der Magd seiner Frau aus Ungeduld einen Sohn gezeugt hat. Er wollte die Dinge selber in die Hand nehmen. Aber trotz Abrahams Untreue ist Gott ihm treu geblieben und hat seine Verheißung erfüllt. Abrahams Frau wurde schließlich schwanger und gebar ihm Isaak. Und diesen Sohn, diesen Isaak, liebte Abraham von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Und als dann Gott eines Tages von ihm verlangt hat, als Zeichen seiner Treue, diesen geliebten Sohn zu opfern, hat dies sein Herz mit größter Seelenqual erfüllt. Abraham hat Isaak so sehr geliebt, dass nichts auf der Welt ihm solch einen Schmerz hätte bereiten können, wie diesen Sohn in den Tod zu geben. In Patriarchen, Propheten, und ich kann euch empfehlen, dieses Kapitel über Abraham und Isaak zu lesen, heißt es, dass dies die härteste Glaubensprüfung war, die jemals einem Menschen auferlegt worden ist. Seinen eigenen Sohn zu töten, zu opfern. Doch Abraham ist im Glauben gefolgt und hat schließlich seinen geliebten Sohn mit zitternden Händen an den Altar gebunden. Und als dann Abraham im Glauben seine Hand erhob, mit dem Messer in der Hand, bereit seinen geliebten Sohn zu opfern, hat Gott eingegriffen. Abrahams Hand wurde von einem Engel festgehalten. Gott hat natürlich nie vorgehabt, dass Abraham tatsächlich seinen Sohn opfert. Aber Abraham, der zum Vater der Gläubigen berufen wurde, sollte seinen Glauben unter Beweis stellen. Und mit dieser großen Prüfung wollte Gott nicht nur Abraham, sondern dem ganzen Universum und auch uns heute den Erlösungsplan noch besser verständlich machen. Auf Seite 132 in Patriarchen, Propheten heißt es, es ist nur ein Satz, den ich vorlesen möchte. Gott ließ die Seelenpein in den dunklen Tagen der furchtbaren Prüfung zu, damit Abraham durch sein eigenes Erleben etwas von der Größe des Opfers begriff, das der unendliche Gott für die Erlösung des Menschen brachte. Denn das, was Abraham tun sollte, hat später Gott der Vater tatsächlich getan. Gott hat seinen geliebten Sohn tatsächlich in den Tod gegeben. Er hat ihn tatsächlich geopfert. Was für eine Liebe. Was für eine unendliche Liebe. Für uns Menschen. Ich habe jetzt selber keine Kinder. Und ich bin überzeugt, dass diejenigen von euch, die Kinder haben, dieses Opfer noch viel besser nachvollziehen können als ich, was dies für einen Schmerz bedeuten muss. In der Bergpredigt zieht Jesus einen interessanten Vergleich zwischen menschlichen Eltern und unserem himmlischen Vater. In Matthäus 7, Vers 11 lesen wir, wenn nun ihr, hier spricht Jesus zu den Menschen, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten. Wie viel mehr. Und ich bin fest überzeugt, dass dieses Prinzip, das Jesus hier in der Bergpredigt aufstellt, auch für Johannes 3,16 gilt. Wenn es menschlichen, sündigen Eltern schon so viel Schmerzen bereiten würde, ihr geliebtes Kind in den Tod zu geben, wie viel mehr hat es unserem himmlischen Vater Schmerzen bereitet, sein geliebtes Kind in den Tod zu geben. wie viel mehr? Drei Stunden, bevor Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, ist etwas Seltsames passiert. Ein Naturschauspiel. In Matthäus 27, 45 heißt es, dass eine Finsternis über das ganze Land kam. Über das ganze Land. Das ganze Land wurde finster. War das Zufall? Nein, das war kein Zufall. Warum wurde es finster? Ich bin überzeugt, dass Gott der Vater mit seinem geliebten Sohn, der dort am Kreuz hing und der sogar noch verspottet wurde von der Menge, dass er mit seinem Sohn mitgelitten hat. Und diese dichte Finsternis, mit der Vater seinen Sohn umhüllt hat, dass es sein Herzensschmerz ausdrückt, wie tief er gelitten hat. Ein Zeichen seiner tiefen Anteilnahme am Tod seines Sohnes. Und genau wie damals spotten auch heute noch viele Menschen in dieser Welt über Jesus Christus. Und sie haben gar keine Ahnung, dass all das Leid, das Gott der Vater und sein Sohn auf sich genommen haben, auch für sie ganz persönlich gilt. Für sie ganz persönlich dieser Schmerz durchlebt wurde. Sie haben keine Ahnung. Und genauso ging es mir. Ich hatte keine Ahnung. In Römer 8, die Verse 31 und 32, hebt Paulus dieses kostbare Geschenk unseres himmlischen Vaters noch einmal hervor. Und ich glaube, diesen Text, den sollten wir öfter lesen. Römer 8, Verse 31 und 32. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn, für wen? Für uns alle dahingegeben hat. Und jetzt kommt ein sehr schöner Teil dieses Verses. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ihr Lieben, wenn Gott schon bereit war, uns mit seinem Sohn das Wertvollste und Liebste zu geben, was er überhaupt geben konnte, wie viel mehr ist er dann auch bereit, uns alles andere Gute zu geben? In dem wunderbaren Büchlein Schritte zu Jesus heißt es auf Seite 23, das Herz Gottes sehnt sich nach seinen irdischen Kindern mit einer Liebe, die stärker ist als der Tod. Indem er seinen Sohn gab. Und jetzt kommt dieser Punkt, worauf ich hinaus möchte. Indem er seinen Sohn gab, hat er den ganzen Himmel in diesem einen Geschenk für uns ausgeschüttet. Den ganzen Himmel in seinem Sohn. In dem größten Geschenk aller Zeiten, in Jesus Christus, sind so viele weitere unbezahlbare Geschenke enthalten. Und ich möchte mir ein paar davon mit euch noch anschauen. Früher, als ich Jesus noch nicht kannte, habe ich gedacht, oder ich war fest überzeugt, was für ein toller Mensch ich bin. Ich habe mir gedacht, wenn ich nicht in den Himmel komme, also dann wird der Himmel sehr leer sein, weil ich bin ja so ein toller Mensch. Und ich war davon überzeugt, dass Jesus Christus für mich persönlich nicht sterben brauchte, weil ich bin ja kein Sünder. Ich habe nichts Schlimmes getan. Ich bin ja so lieb und so gut. Also für mich hat er es bestimmt nicht sterben müssen. Für die anderen da draußen, ja, aber für mich nicht. Und Gott musste mir meine Augen öffnen. Und als ich dann gelesen habe, in Lukas 18, Vers 19, niemand, und ich glaube, dass das genau so ist, wie es da steht, niemand ist gut als Gott allein. Niemand ist gut als Gott allein. Erst durch Jesus Christus, dem Ebenbild unseres himmlischen Vaters, der auf diese Erde gekommen ist, uns diesen wunderbaren Charakter unseres Vaters zu offenbaren. Erst durch ihn habe ich erkannt, was wirklich Liebe bedeutet, was wirklich Gutsein bedeutet. Und ich habe erkannt, wie weit weg ich davon bin, dass ich alles andere als gut bin. Ich habe erkannt die dunklen Flecken auf meinem Herzen, wie sündig ich doch eigentlich bin. In 1. Johannes 1, Vers 8 steht ein Text, der haargenau auf mich zugetroffen hat. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Als ob dieser Vers für mich geschrieben worden wäre. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mir durch Jesus Christus die Augen geöffnet hat über meinen wahren Zustand, auch wenn es teilweise wehgetan hat. Ich bin Gott dankbar dafür. Und ich erkannt habe, dass ich Jesus Christus brauche. Und bezüglich unserer Sünden, die jeder von uns hat, hat Gott durch seinen Sohn ein großes Geschenk für uns. Gleich im nächsten Text, in 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich komme aus der katholischen Kirche. 26 Jahre meines Lebens war ich Katholik. Und in der katholischen Kirche ist es üblich, dass man Wallfahrten macht und glaubt, dass man durch Werke irgendwas Gutes tun kann, irgendwie bei Gott sich eine Gunst erweisen kann und sich den Himmel verdienen kann, wie bei den Pharisäern damals. Durch keine Wallfahrten, durch keine Spenden für arme Menschen, auch wenn es natürlich gut ist, oder durch sonstigen guten Werke erhalten wir Vergebung unserer Sünden. Sondern nur allein durch Jesus Christus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. All unsere Sünden, egal wie groß sie auch sein mögen, werden uns vergeben, wenn wir wirklich wahrhaftig bereuen und um Vergebung bitten. Und diesen Text kennt ihr sicherlich auch, Jesaja 1, Vers 18. Wenn eure Sünden auch blutrot sind, sollen sie doch schneeweiß werden. Wenn sie rot sind wie Scharlach, sollen sie doch wie Wolle werden. Was für eine Gnade, was für eine Liebe. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, ist nicht nur für Mörder, nicht nur für Räuber, oder Ehebrecher vergossen worden, sondern für jeden einzelnen Menschen. Auch für dich und auch für mich. Das dritte meiner drei Zitate aus dem Geist der Weissagung. Das Leben Jesu. Gleich am Anfang des wunderbaren Buches des Leben Jesu steht auf Seite 15. Christus wurde so behandelt, wie wir es verdient haben. Er wurde so behandelt, wie wir es verdient haben. Damit wollte er erreichen, dass uns die Behandlung zuteil würde, die eigentlich ihm zukam. Er wurde um unserer Sünde willen, an der er keinen Teil hatte, verdammt, damit wir durch seine Gerechtigkeit, an der wir keinen Teil haben, gerechtfertigt würden. Er erlitt den Tod, den wir hätten erleiden müssen, damit wir sein Leben empfangen konnten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. So wie Isaak sich freiwillig auf den Altar gelegt hat, er hat sich nicht gewehrt. So hat sich auch Jesus freiwillig hingegeben. Er hat freiwillig alle Herrlichkeit des Himmels und alle Anbetung der Engel verlassen. Für uns. Damit wir gerettet werden durch ihn. Und in Hebräer 12, Vers 2 heißt es so schön, obwohl er hätte Freude haben können. Hat er das Kreuz erduldet und die Schande gering geachtet. Und hätte Jesus nur eine einzige Sünde getan, auch nur im Gedanken, nur eine einzige Sünde in diesen vielen Jahren, als er hier auf Erden gelebt hat, er hätte kein Anrecht mehr auf den Himmel gehabt. Er hätte selber einen Erlöser gebraucht. Solch ein hohes Risiko ist Jesus für uns eingegangen. Er hat sein ewiges Leben aufs Spiel gesetzt für uns. Was für eine Liebe. Als ich früher, noch weit weg davon, Adventist zu sein, ich hatte früher schon immer an Gott geglaubt, an Gott den Vater. Aber mit einer Person konnte ich überhaupt nichts anfangen. Und so geht es leider vielen Katholiken. Nämlich mit Jesus Christus. Für mich war Jesus entweder das kleine Kind in den Armen Marias oder der Tote am Kreuz. Aber kein lebendiger Heiland. Aber ohne Jesus, ohne die Erkenntnis Jesu, ist der Glaube nicht vollständig. Denn nur durch ihn können wir zu unserem himmlischen Vater kommen, durch nichts oder niemand sonst. Und ihr kennt hier alle den Text. Ich bin die Wahrheit und der Weg und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. Kein Buddha, kein Mohammed und auch keine Maria. Nur Jesus Christus. Nur er ist der Weg zum Vater. Wie wir vorhin in Johannes 3,16 gelesen haben, möchte Gott uns durch Jesus Christus ewiges Leben schenken. Er sehnt sich nach uns. Er hat das Herz eines unendlich liebenden Vaters. Und die meisten Menschen haben leider überhaupt keine Ahnung, was das ewige Leben für ein kostbares Geschenk ist. Gott möchte uns nämlich kein Leben schenken, wie wir es hier kennen auf Erden. Voller Hass, voller Ungerechtigkeit, voller Leid und Krankheit und Tod. Sondern ein ewiges Leben voller Friede, voller Freude und Harmonie. Ein ewiges Leben ohne jegliches Leid und Ungerechtigkeit. Und es gibt so schöne Bibeltexte über dieses ewige Leben. Und einen der bekanntesten Textabschnitte möchte ich euch gerne vorlesen. Es sind nur zwei Verse in Offenbarung 21, Vers 4 und 5. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Es ist gewiss, dass Gott alles neu machen wird, dass er ein ewiges Reich aufrichten wird und jeden Einzelnen von uns dabei haben möchte. Es ist gewiss. Wie schön muss dies sein. Und wie wir es heute auch in der Lektion gehört haben von André von vorne, ich bin auch überzeugt, Jesus wird bald wiederkommen. Er wird wiederkommen, um uns nach Hause zu holen. Wie er es versprochen hat. Und ich bin überzeugt davon, er kann diesen Tag kaum erwarten. Aber durch Jesus Christus können wir schon heute ein Stück vom Himmel erleben. Schon heute. Nämlich in unserem Herzen. Denn Jesus wird nicht nur ein buchstäbliches Reich aufrichten, sondern will auch ein geistliches Reich aufrichten in unserem Herzen. Und viele Menschen auf dieser Welt, sie suchen verzweifelt nach Frieden. Frieden in ihrem Herzen, Frieden in ihrem Leben. Doch finden ihn leider nie. Weil sie an der falschen Stelle suchen. Wie viele Menschen auf dieser Welt haben so viel Geld, sind so reich, dass sie das Geld gar nicht ausgeben können, aber nehmen Drogen oder sind alkoholabhängig, weil sie nicht glücklich sind, weil sie keinen Frieden haben. Durch Jesus hingegen bekommen wir einen Frieden geschenkt, den die Welt nicht kennt. Und dieser Frieden ist kostenlos. Meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand auf der Welt geben kann. Seid deshalb ohne Sorge und Furcht. Johannes 14, Vers 27. Und ich weiß noch genau, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lang es her ist, vielleicht so 12, 13 Jahre, dass ich diesen persönlichen Frieden erlebt habe, den Jesus schenken möchte. Ich weiß noch, ich saß in meinem Wohnzimmer eines Abends, ich glaube, es war Sabbatanfang, Freitagabend, und ich saß da ganz alleine auf meinem Sofa. Und ich habe etwas aus der Bergpredigt gelesen, Jesu Worte. Und diese Worte, die haben mich so berührt. Und es war plötzlich, als ob die Zimmerdecke aufgehen würde und Gott mich berührt. Und sagt, ich bin da, mein Kind. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich war gerade auf der Suche nach Jesus. Auf der Suche nach Wahrheit. Und ich habe sie gefunden in ihm. Und in mein Herz ist ein Friede geströmt, wie ich ihn noch nie erlebt habe in meinem ganzen Leben zuvor. Und ich habe buchstäblich gemerkt, dass Jesus nicht nur redet, dass er es auch ernst meint, dass er uns einen Frieden schenken möchte, den die Welt nicht kennt, den wir dort draußen nicht finden. Diesen Frieden finden wir nur bei ihm. Und als ich diesen Frieden geschmeckt habe, wollte ich Jesus nie wieder loslassen. Und dieser Friede ist auch heute noch da. Und er ist unbezahlbar. Unbezahlbar. In Philipper 4, Vers 7 heißt es, der Friede Gottes ist höher als alle Vernunft. Ich könnte noch 10 Tage hier stehen und predigen. Ich könnte euch diesen Frieden nicht erklären. Ihr müsst ihn erleben. Er ist höher als alle Vernunft. Man muss diesen Frieden erleben. Und jeder, der es möchte, wird ihn auch erleben. Das größte Geschenk aller Zeiten beinhaltet aber nicht nur himmlischen Frieden, sondern beinhaltet auch wahre Freiheit. In Johannes 8, Vers 36 sagt Jesus, Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und das Schöne bei Jesus ist, er vergibt uns nicht nur unsere Sünden, sondern er möchte uns nicht so lassen, wie wir sind in diesem sündigen Zustand. Er kann und will uns auch von unseren sündigen Neigungen befreien. Wie wir heute gelesen haben, unser Herz beschneiden. All das, was schlecht ist in diesem Herzen, will er wegschneiden. Zu unserem Besten. Und ich bin Gott dankbar, dass ich hier stehen darf und bezeugen darf, dass Jesus in meinem Leben mir Dinge weggenommen hat. Sündige Angewohnheiten über Jahre lang praktiziert, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Er hat sie mir weggenommen. Er hat mein Herz beschnitten. Jesus kann uns frei machen. Und Jesus wird uns auch frei machen, wenn wir ihn lassen. Wenn wir ihn lassen. Und was ich auch so schön finde an Jesus, wir dürfen all unsere Sorgen auf ihn werfen. Und er kümmert sich so gerne darum. Unsere Sorgen werden zu seinen Sorgen. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, Vers 7. Das ist ein Aufruf von Petrus, der es selber erlebt hat. Werft eure Sorgen auf Jesus. Er kümmert sich so gerne darum. Und wenn wir leiden, leidet Jesus mit uns. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es passend dazu, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht leiden könnte mit unserer Schwachheit. Er leidet mit uns. Und er fordert uns sogar auf, zu ihm zu kommen. Mit offenen Armen der Liebe, kommt her zu mir alle, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und was sagt Jesus in Johannes 6, Vers 37, was er tut mit denen, die zu ihm kommen? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Für jeden einzelnen Menschen hat Jesus ein offenes Herz und offene Arme der Liebe. Für jeden einzelnen Menschen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist zu kommen. Zu kommen. Und daran scheitert es leider bei den meisten Menschen. Sie kommen nicht. Sie kommen nicht. Bei Jesus, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, gibt es kein, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Oder komm später nochmal. Stets offene Arme. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Was für eine Liebe. Und mir ist bewusst geworden, umso mehr, umso besser ich Jesus kennengelernt habe, ist mir bewusst geworden, dass Jesus nicht nur für manche Menschen das größte Geschenk aller Zeiten ist. Nicht nur für mich dieses größte Geschenk aller Zeiten geworden ist, sondern für jeden einzelnen Menschen. Für jeden einzelnen. Jesus steht an der Tür und klopft an. Siehe, ich stehe vor der Tür. Offenbarung 3, Vers 20. Und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Wenn jemand meine Stimme hört und mir die Tür auftut. Wenn. Jesus zwingt sich uns nicht auf. Er ist ein Gentleman. Er fragt uns, darf ich hineinkommen? Diese Tür kann von außen nicht geöffnet werden, nur von innen. Das größte Geschenk aller Zeiten ist für jeden einzelnen Menschen aus unendlicher Liebe gegeben worden. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, dieses Geschenk auch anzunehmen. Doch Jesus möchte nicht nur in unseren Verstand. Er klopft an die Tür unseres Herzens. Wenn er nur in unseren Verstand hineinkommen darf, dann wird uns das nicht retten. Wenn wir nur von Jesus wissen, wir können die ganze Bibel auswendig kennen, so wie die Pharisäer, aber dennoch Kinder des Teufels sein. Wie die Pharisäer. Wenn er nur in unseren Verstand darf, wird es uns nichts bringen. Das ist der Ort, wo er hin möchte. Unser Herz. Deswegen heißt es auch in Sprüche 23, Vers 26, gib mir mein Sohn, gib mir meine Tochter, dein Herz. Gib mir dein Herz. Jesus möchte nicht nur ein paar Tage bleiben, sondern für immer. Er möchte Wohnung in unserem Herzen nehmen. Doch er will nicht nur ein kleines Hinterstübchen haben als Gast. Er will unser ganzes Herz. Unser ganzes Herz. Er möchte unser Herr und Heiland sein. Unser guter Hirte, der uns zu grünen Auen und frischen Quellen führt. Der Herr unseres Lebens. Und alles, was er tun wird, wird zum Besten dienen. Das schwierigste Gebet, das ich in meinem Leben jemals gesprochen habe, ist ein sehr kurzes Gebet. Und es hat viele Monate gedauert. Viele Monate. Vielleicht sogar Jahre. Bis ich dieses Gebet wirklich von Herzen sprechen konnte. Doch es kam der Tag, wo ich es konnte. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Und dieses Gebet lautet, Herr Jesus, mein Leben in deiner Hand. Mein Leben in deiner Hand. Ich habe mich ihm voll und ganz übergeben. Und als ich mich dann schließlich habe taufen lassen, habe ich dies von ganzem Bewusstsein getan und mit ganzem Herzen. Und es war der schönste Tag meines Lebens. Noch schöner als die Hochzeit mit meiner Frau, der zweitschönste Tag meines Lebens. Und ich darf hier stehen und zu Gottes Ehre bezeugen, Jesus mein Leben zu geben, war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens und ich habe sie seit 10 Jahren keine einzige Sekunde bereut. Keine einzige Sekunde. Und wenn ich jetzt zurückgehen könnte, ich würde sie gerne früher noch treffen. Und aus Liebe und Dankbarkeit wiederhole ich dieses Gebet nun jeden Tag. Mein Leben in deiner Hand. Was darf ich tun für dich? Lass mich ein Segen sein. Erfülle du mein Herz mit deiner Liebe, mit deinem Geist. Und gebrauche du mich als ein helles Licht in dieser dunklen Welt. Und ich weiß, dass es nicht nur für mich gilt, sondern für jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Jesus sein Herz zu geben, sein Leben zu geben, ist die beste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Und allen, die heute hier sind, ich kenne fast alle von euch nicht. Ich weiß nicht, wie es in eurem Herzen aussieht. Ich kenne euer Herz nicht. Aber Jesus kennt es. Und allen, die heute hier sind und ihr Leben Jesus noch nicht übergeben haben, möchte ich zurufen, gebt ihm euer Herz. Es lohnt sich über alle Maßen. Satan möchte euch einreden, dass es einen besseren Weg in eurem Leben gibt. Aber glaubt mir, es gibt keinen besseren Weg. Und wartet mit dieser Entscheidung nicht, sondern heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Gebt ihm euer Herz. Und erlebt auch diese Liebe, diesen Frieden, den ich erleben darf, Tag für Tag. Und allen, die diese Entscheidung schon getroffen haben, möchte ich ermutigen, jeden Tag aufs Neue diese Entscheidung zu treffen. Euer Herz jeden Tag aufs Neue Jesus zu weihen, Jesus zu öffnen. Denn er hat Großes vor mit jedem Einzelnen von uns. Und mögen wir doch alle, die wir hier sind, immer wieder auf das Kreuz von Golgatha schauen und uns bewusst sein, was da für uns geschehen ist. Dass dies für uns ganz persönlich geschehen ist. Dass Jesus für jeden Einzelnen von uns den Himmel verlassen hätte. Und dort am Kreuz von Golgatha sein unschuldiges Blut vergossen hätte. Gott liebt dich über alle Maßen. Gib ihm doch dein Herz. Amen.